Unser Thema heute: medizinische Akut- und Notfallversorgung in Bayern. Mehr Patientinnen und Patienten, aber weniger Personal. Wie zuverlässig und wie sicher wird uns in Zukunft geholfen? Herausforderungen, Probleme und Lösungen rund um die Akut- und Notfallversorgung und die Pläne der Politik waren das zentrale Thema auf der eintägigen Expertenkonferenz Insan Bayern, eine Initiative der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Dieser Sonderpodcast bietet einen Überblick über zentrale Punkte und Perspektiven mit Sichtweisen vieler wichtiger Player aus Politik und Gesundheitswesen. Dr. Christian Pfeiffer, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, kurz KVB.
Wir wissen alle, dass die Versorgung von Notfällen und von Patienten, die sich als solche halten, uns zunehmend vor große Herausforderungen stellen. Es wird seit Jahren über diese Probleme gesprochen. Die KVB hat eine Besonderheit. Wir sind eine von zwei KVen in Deutschland, die nicht nur für den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst für die Sicherstellung zuständig sind, sondern auch für den Notarztdienst. Das stellt uns natürlich auch vor gewisse Herausforderungen, aber gleichzeitig bietet es uns natürlich auch Möglichkeiten, weil dadurch ist die Vernetzung mit den anderen Akteuren im System deutlich besser.
Joachim Herrmann, bayerischer Staatsminister des Inneren für Sport und Integration.
Geht um große Herausforderungen, um tatsächliche Herausforderungen, die wir ständig draußen spüren. Im Fokus steht eine effektive Patientenlenkung. Es bedarf hier in der sektorenübergreifender Anstrengungen und Lösungen. Denn wenn viele Akteure beim gleichen Thema völlig verschiedene Ziele anstreben, dann wird man nicht sehr weit kommen. Dass hier der Innenminister vorne steht, hängt ja damit zusammen, dass das Innenministerium seit jeher für den Rettungsdienst und die Notarztversorgung zuständig ist. Mit der Übergabe am Eingang des Krankenhauses beginnt dann die Zuständigkeit des Gesundheitsministeriums.
Aus dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention der Amtschef Dr. Winfried Brechmann.
Die Aufgabe des Gesundheitsministeriums beginnt, wenn der Patient in der Tür steht. Und da muss ich sagen, wir sehen das jetzt schon als selbstverständlich an, aber die integrierten Notfallzentren sind ja eigentlich Ausdruck dieser sektorenübergreifenden Vernetzung. Und das ist auch nicht selbstverständlich gewesen. Also die Vernetzung zwischen Bereitschaftspraxen und Krankenhaus, das war ja also vor der Corona-Pandemie ein ganz heißes Eisen. Und dadurch, dass die KV ihre Aufgabe für den Notarztdienst, den Sicherstellungsauftrag und auch, glaube ich, die Zusammenarbeit so deutlich erkannt hat, auch alle anderen, kann man nur sagen, da sind wir wirklich weit vorangekommen.
Der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer, Dr. Gerald Quitterer.
Das Prinzip der Lenkung von Patientinnen und Patienten ist keine Erfindung unserer Zeit. Viele von uns erinnern sich noch an das Krankenscheincheckheft. 4 Behandlungsausweise für jeweils ein Quartal und einer in Reserve, falls man einmal einen zweiten Arzt in Anspruch nehmen wollte oder musste. Des Weiteren waren die Behandlungspfade durch Überweisungs- und Einweisungsschein geregelt. Dies galt auch für die meisten Notfälle. Diese Zeit hat sich, wir meinen Gott sei Dank, geändert. Jede Patientin, jeder Patient kann jederzeit jede Versorgungsebene aufsuchen und die dortigen Ressourcen in Anspruch nehmen. Die Konsultationshäufigkeit hat sich dabei in den vergangenen 30 Jahren nahezu verdoppelt.
Privatdozent Dr. Stefan Brückner, geschäftsführender Direktor des Instituts für Notfallmedizin und Medizinmanagement am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München, LMU.
Wir investieren so viel in unser Gesundheitssystem pro Nase wie kaum ein anderes Land der Welt, rangieren aber im OECD-Ranking, was die Ergebnisse und die Qualität anbelangt, sage ich mal, im hinteren Mittelfeld.
Die Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern, Dr. Irmgard Stippler.
Ich möchte aus dem Blickwinkel der Versicherten sagen, dass die Menschen Beiträge zahlen und die Arbeitgeber auch, damit sie die Sicherheit haben, im Notfall gut versorgt zu sein. Und ich bin davon überzeugt, die sektorverbindende Zusammenarbeit in der Akut- und Notfallversorgung und darüber hinaus ist notwendig, weil wir in allen bayerischen Regionen, auf dem Land und in der Stadt Versorgungsstrukturen brauchen, die sicherstellen, dass ich im Notfall versorgt werde. Und da sehen die Herausforderungen auf dem Land anders aus als in der Stadt.
Außerdem Dr. Dominik von Stillfried, Vorstandsvorsitzender des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung.
Wie muss man sich jetzt den Zugang zum Gesundheitssystem vorstellen? Wir haben Erstkontakte übers Telefon, digitale Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Wir haben die Selbstvorstellung entweder in der Praxis oder in der Notaufnahme. Und die Diskussion im Bereich der Notfallversorgung fokussiert eigentlich auf diese 3 Zugänge.
Dazu der Leiter Fachbereich Medizin des Zentralinstituts für kassenärztliche Versorgung, Dr. Sebastian Karnarius.
Befinden wir uns auf dem flachen Land, wo einfach die Versorgung dann auch den weiteren Weg braucht? Oder befinden wir uns beispielsweise in einer Großstadt, wo es dann auch entsprechende Möglichkeiten, beispielsweise das Fahrrad, in den Dienst? Rettungsdienstes gibt. Und es gibt eine Empfehlung zum Ort der Versorgung. Und das kann der Rettungsdienst sein in den wirklich lebensbedrohlichen Situationen. Und auch solche Fälle rufen durchaus bei der 116, 117 an. Und dann ist es wichtig, diese schnell zu übergeben und möglichst auch digital zu übergeben. Und da ist Bayern ganz weit vorne, wenn es um Übergabe geht. Aber es ist natürlich dann in der nächsten Stufe auch die Notaufnahme. Und es gibt Notfälle, die natürlich entsprechend zu versorgen sind und die sich bei der 116, 117 melden und die dann entsprechend zu disponieren sind.
Der Chefarzt der zentralen Notaufnahme am Klinikum Rosenheim und ärztlicher Landesbeauftragter Rettungsdienst im Bayerischen Innenministerium, also übergeordneter Ansprechpartner für die grundsätzliche Struktur des Rettungsdienstes in Bayern, Dr. Michael Bayer-Filloff.
Ich bin schon sehr gespannt, wenn ja jetzt wirklich Druck gemacht wird, was die Gesetzgebung angeht, ob wir auch das umsetzen können, was wir in Anführungszeichen erprobt haben. Es geht um das Thema Lenken von Patienten am gemeinsamen Tresen. Man überlegt ja, dass man mit der 116, 117 und 112 Verknüpfung das ganze Problem löst. Also da kommt gar keiner mehr in die Notaufnahme. Ja? Also ich glaube, das wird nicht möglich sein. Ich höre auch das Lachen hier im Raum, alles zu lenken vor der Lage. Das, glaube ich, wird nicht möglich sein.
Außerdem aus dem Rechtsbereich der Fachanwalt für Medizinrecht bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Dr. Jan-Peter Spiegel.
60% ungefähr der Patientinnen und Patienten, die in der Notaufnahme sich einfinden, gehören da nicht hin. Jemand, der einen grippalen Infekt hat oder am Sonntagnachmittag Husten hat, gehört da nicht hin. Sie haben diese überschaubare Situation in der Notaufnahme, die Sie aber eigentlich kennen. Also jemand findet sich dort ein und hält sich subjektiv für einen Notfall. Wird dann eingeschätzt von der Ersteinschätzungskraft mit dem Ersteinschätzungssystem und dann kommt bei raus, das ist ein Notfall, dann haben wir überhaupt kein Thema, dann wird die Person im Krankenhaus behandelt. Interessant ist aber, es wird halt als Ergebnis des Verfahrens kommt raus, es ist kein Notfall. Und dann stellt sich genau die Frage, muss vor der Weiterleitung in die vertragsärztliche Versorgung, muss da ein Arzt eingebunden werden?
Ziel ist es, dass sich Rettungsdienste und Notaufnahmen schnell um die Patientinnen und Patienten kümmern können, die auch wirklich Notfälle sind. Die aktuelle Situation beim Rettungsdienst skizziert Innenminister Joachim Herrmann.
Wie sieht es jetzt aus der Sicht des Rettungsdienstes aus? Die Einsatzzahlen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Wir hatten 2022 erstmals mehr als 2 Millionen Rettungsdienstereignisse in ganz Bayern. Mehr als 2 Millionen in einem Jahr. Das war der Höchstwert, den wir bisher hatten. 2023 sind die Zahlen ganz leicht zurückgegangen von 2.090.000 auf 2.014.000. Aber wir sind nicht davon überzeugt, dass das schon eine grundlegende Trendwende wäre. Wir bewegen uns da auf einem sehr hohen Niveau und insbesondere die Anzahl der Notfälle ist kontinuierlich angestiegen. In den letzten 10 Jahren haben die Notfallereignisse um 34% zugenommen. Diese Zahlen zeigen ohne Frage die hohe Bedeutung des Rettungsdienstes für die Bürgerinnen und Bürger in Bayern. Und ich bin dankbar allen Organisationen, die daran mitwirken. Das fängt bei den Rettungszweckverbänden an, die das ja in den jeweiligen Regionen organisieren. Dazu gehören die integrierten Leitstellen, die wir schon vor etlichen Jahren als gemeinsame Steuerung für die Feuerwehren einerseits und die Rettungsdienste andererseits auf der Grundlage, dass ja die einheitliche 112 für alle diese Organisationen eingeführt wurde. Und ich bedanke mich für allen, die daran engagiert mitwirken. Aber wenn wir von dieser hohen Belastung des Rettungsdienstes und der Notaufnahmen reden, dann wissen wir auch, beispielsweise der Leiter der integrierten Leitstelle in Nürnberg sagt mir, er geht davon aus, was sich in den letzten 2-3 Jahren so entwickelt hat. Ein Drittel aller Notrufe 112, was den Rettungsdienst und Notärzte dort betrifft, sei eigentlich unangemessen und keine echten Fälle für die 112. Ein Drittel, das ist schon eine Menge. Und es zeigt, wenn wir von der großen Belastung reden, manchmal auch von einem, ja, Wartezeiten, Rettungsdienst und vieles mehr, dass es auch damit zusammenhängt, dass der Rettungsdienst, dass die 112 von Menschen in Anspruch genommen wird, die eigentlich gar keine Fälle für den Rettungsdienst haben. Und deshalb müssen wir darüber reden. Nicht nur darüber, wie können wir den Rettungsdienst weiter ausbauen, sondern auch darüber, wie können wir ihn wieder stärker konzentrieren auf das, was wirklich Fälle auch für die 112 sind.
Um die Effizienz der Rettungsdienste zu steigern und Patientinnen und Patienten bedarfsgerecht zu lenken, braucht es eine perfekte Vernetzung. Dr. Christian Pfeiffer, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, kurz KVB.
Das ist die technische Vernetzung der 116, 117 und 112. Wir haben es im Dezember letzten Jahres vollbracht, dass alle Leitstellen in Bayern hier jetzt miteinander angebunden sind. Man darf das wirklich lobend erwähnen, denn nur eine KV war vor uns und das ist Berlin. Und Berlin hat nur eine Leitstelle. Wir haben 16. Wir haben aber auch durch verschiedene Projekte in Bayern gezeigt, dass eine präklinische Patientensteuerung durchaus funktionieren kann. Eine Steuerung weg von den Notaufnahmen hin wieder zu der richtigen Versorgungsebene des Patienten, nämlich in den ambulanten Bereich. Und das ohne Risiko für den Patienten und ja auch mit Zufriedenheit der Patienten. Wir haben das gezeigt an dem Projekt des gemeinsamen Tresens in Rosenheim, wo wir auch heute ja noch davon hören werden, oder auch auf einem niederschwelligen Rettungsdienstfahrzeug, dem sogenannten REF, wo wir in Regensburg zusammen mit den dortigen Hilfsorganisationen, dem Zweckverband und auch Unterstützung eben hier als Pilotprojekt vom Innenministerium auf den Weg gebracht haben. Und auch hier konnten wir zeigen, dass die Steuerung mittels einer strukturierten Erstanamnese hier mit ESMED wirklich funktioniert. Wir beabsichtigen Mitte diesen Jahres dann genau das Gleiche auf den Rettungswegen zu versuchen und sind sehr zuversichtlich, dass wir auch hier zu einer Entlastung der Notfallstrukturen, der Notaufnahmen mit beitragen können.
Entlastung der Notfallstrukturen und bessere Patientenlenkung, das sind auch Ziele des Bundesgesundheitsministeriums in beabsichtigten Reformen. Das aber geschieht offensichtlich nicht ganz reibungslos zwischen Bund und Ländern. Der Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention, Dr. Winfried Brechmann.
Ich möchte eins vorweg sagen, am Reißbrett, so wie das in Berlin manchmal passiert, vom Berliner Schreibtisch aus, lässt sich eine solche Reform nicht stemmen. Das begründet auch einen Großteil unserer aller gemeinsamen Unzufriedenheit mit diesen Reformen. Wir haben verschiedene Reformen, Notfallreform, Krankenhausreform, Rettungsdienstreform. Ich möchte mal so sagen, bei der Notfallreform ist es uns gelungen, Herr Dr. Pfeiffer, Sie mit ins Boot zu holen, auch dank des Druckes, den wir ausgeübt haben. Sie hatten Gelegenheit, Ihre Anliegen hier vorzutragen und ich glaube, Sie haben das ja schon sehr ausführlich und deutlich erwähnt. Es ist tatsächlich auch gelungen, in diese Reform eine bayerische Handschrift zu setzen. Und ich glaube, da können wir wirklich sehr, sehr stolz drauf sein, dass uns das gelungen ist, sozusagen die Berliner Reißbrettmentalität aufzubrechen, sie anhören zu lassen und auch Praktiker mal zu Wort kommen zu lassen. Denn das ist das Entscheidende. Das ist auch das, worauf es uns ankommt, dass wir ihre Stimme hören und auch ernst nehmen und uns eng austauschen. Ich darf vielleicht als leuchtendes Beispiel das Rosenheimer Modell erwähnen. Herr Dr. Bayer-Filhoff, Sie haben da wirklich Herausragendes auf den Weg gebracht. Sie werden uns das nachher ja nochmal im Einzelnen vorstellen. Und ich darf sagen, dieses Rosenheimer Modell ist Leitbild, Blaupause geworden für die Notfallreform, die jetzt mit den Eckpunkten uns vorgestellt worden ist.
Ein anderes wichtiges Argument für Patientensteuerung aus Sicht der Rettungsdienste ist die Vermeidung von Irrfahrten mit Notfallpatientinnen und Patienten an Bord.
Außerdem haben wir natürlich auch immer öfter eine Situation, das betrifft dann wieder die Schnittstelle zum Krankenhaus, dass sich eine Reihe von Krankenhäusern in einer Region mit der Notaufnahme abgemeldet haben und dass dann der Rettungsdienst und die integrierte Leitstelle vor dem Problem stehen, wo können wir denn den Patienten, der wirklich einer Krankenhausbehandlung bedarf, wo können wir den denn dann eigentlich hinbringen? Wir haben immer häufiger in letzter Zeit Situationen, wo dann der Rettungswagen eine Weile warten muss, bis ihm dann wirklich gesagt werden kann, wo er denn den Notfallpatienten hinbringen kann. Manchmal sogar Irrfahrten stattfinden, weil dann schon der Rettungswagen unterwegs ist und dann sagt das Krankenhaus, nee, bei uns können Sie jetzt doch nicht unterkommen, weil jetzt haben wir noch einen anderen Notfall inzwischen reinbekommen und dergleichen mehr. Auch da spüren wir müssen handeln in diesem Bereich. Wir müssen das besser steuern, denn eine solche Situation ist nicht nur schlecht für die Patienten, sondern es ist gleichzeitig so, dass das natürlich solche Irrfahrten oder Wartezeiten, ein Rettungswagen, der eigentlich dann schon in einer Viertelstunde, in 20 Minuten schon wieder für den nächsten Rettungseinsatz eigentlich zur Verfügung stünde, weil der aber durch diese Wartezeit ewig blockiert ist. Und deshalb ist es im Interesse der Menschen, die Rettung wirklich brauchen, notwendig, dass wir dieses alles besser steuern. Es muss deshalb unser Ziel sein, die hilfesuchenden Patienten in die richtige Versorgungsstruktur zu lenken. So wird natürlich auch in Zukunft stets ein Rettungswagen eingesetzt und der Patient in einer Notaufnahme behandelt werden, wenn die dortige medizinische Kompetenz und Ausstattung eben erforderlich ist. Und gleichzeitig gilt es aber auch, schonend mit Ressourcen umzugehen, und eine Überlastung durch Bagatelleinsätze zu vermeiden. Die 112 ist nicht dazu da, dass wenn ich telefonisch nur meinen Hausarzt nicht erreicht habe, sagt, dann rufe ich halt die 112 an. Das ist nicht der Sinn der 112 und der integrierten Leitstelle.
Der Präsident der Landesärztekammer, Dr. Gerald Quitterer, sieht ein Positivbeispiel aus Bayern als Lösungsansatz für ganz Deutschland.
Eine mögliche Antwort, wie das Problem überlasteter Notaufnahmen gelöst werden kann, liefert das Pilotprojekt zur strukturierten medizinischen Ersteinschätzung am Romed-Klinikum Rosenheim. Im Rahmen des Projektes werden alle im Klinikum ankommenden Patienten nach Dringlichkeit priorisiert, anschließend durch SMED eingeschätzt und in verschiedene Gruppen eingeteilt. Gegebenenfalls, und das ist das Wichtige jetzt dabei, wird der Patient dann auch in die Behandlung einer nahegelegenen Haus- oder Facharztpraxis angeboten, nämlich die sogenannte Kooperationspraxis. Akute Notfälle werden dabei vorab der Notaufnahme zugeleitet. Die gehen also nicht verloren im System, bleiben nicht unbehandelt, sondern die gehen tatsächlich in die Notaufnahme. Und hier zeigt sich die Leistungsfähigkeit einer sektorenverbindenden Versorgung. Die Bayerische Landesärztekammer unterstützt dieses Projekt nicht nur als Lösung für Bayern, sondern auch als einen möglichen bundesweiten Ansatz. Und hier schließt sich der Kreis, warum ist auch hier eine Lenkung und Steuerung der Patienten notwendig, um Ressourcen zu schonen. Denn die Notwendigkeit von Kooperations- oder Partnerpraxen, die wir hier haben, setzt voraus, dass wir auch Praxen haben, die sich zur Verfügung stellen, hier in der sektorenverbindenden Versorgung mitzuarbeiten. Das setzt aber auch voraus, dass wir in Zukunft genügend Praxen haben. Und deshalb ist es aus Sicht der Bayerischen Landesärztekammer wichtig, den Bereich der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, Haus- und fachärztlich zu stärken, zu würdigen, zu wertschätzen, damit wir heute die Kolleginnen und Kollegen, die wir für die Zukunft brauchen, auch bekommen.
Alle Beteiligten im Gesundheitssystem sollen möglichst perfekt koordiniert und ressourcenschonend sektorübergreifend arbeiten. Das ist das Ziel. Die Wege dorthin müssen jetzt bereitet werden. Dr. Irmgard Stippler, Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern.
Was sind aus unserer Sicht essentielle Erfolgsfaktoren? Das eine ist, dass wir übergreifend über die Sektoren die Patientenorientierung haben und eine Prozessorientierung. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, dass wir die Digitalisierungspotenziale nutzen, dass wir also alles das, was uns möglich ist, durch die Digitalisierung nutzen, um Versorgung zu unterstützen, dass wir die Strukturen und Prozesse schon leben und eigentlich durch die IT unterstützt wird. In ganz vielen anderen Fällen ist es andersrum. Da hat man die IT, da hat man die digitalen Möglichkeiten, aber wir sind über die Prozesse gar nicht vorbereitet. Und das halte ich für einen ganz großen Vorteil. Wenn es darum geht, ist die sektorübergreifende Akut- und Notfallversorgung machbar, dann sage ich, ist in Bayern schon so viel vorgearbeitet worden, dass es jetzt leicht ist, digitale Möglichkeiten zu nutzen.
Eine wichtige digitale Möglichkeit ist der Einsatz der strukturierten medizinischen Ersteinschätzung in Deutschland, kurz SMED. Das System hat das Ziel, Patientinnen und Patienten im Falle einer akuten Erkrankung zur richtigen Zeit in die adäquate Versorgungsebene zu leiten. Einblicke in die Funktionsweise geben Dr. Sebastian Canarius, Leiter Fachbereich Medizin, und Dr. Dominik von Stillfried, Vorstandsvorsitzender des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung, kurz ZI.
Wir möchten gemeinsam Ihnen jetzt kurz illustrativ nahebringen, wie diese Projekte im Detail umgesetzt werden könnten, an welchen Stellen die digitalen Hilfsmittel den entscheidenden Beitrag leisten können, um diese Patientenlenkung zu unterstützen, zu ermöglichen. Wie muss man sich jetzt den Zugang zum Gesundheitssystem vorstellen? Wir haben Erstkontakte übers Telefon, digitale Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Wir haben die Selbstvorstellung entweder in der Praxis oder in der Notaufnahme. Und die Diskussion im Bereich der Notfallversorgung fokussiert eigentlich auf diese drei Zugänge. Das Telefon, also die 116117, die 112, den digitalen Zugang, insbesondere zur 116117, und die Frage, wie geht man mit den Patientinnen und Patienten um, die sich selbstständig in der Notaufnahme vorstellen. Ich beginne mal, um die digitalen Instrumente darzustellen, mit dem breitesten Angebot, nämlich der 116117, die ja sowohl telefonisch wie auch digital erreicht werden kann. Und der entscheidende Aspekt ist, dass an beiden Stellen bei einem akuten Anliegen, beim akuten Hilfeersuchen, die Ersteinschätzung mittels SMED erfolgt. Die Folge daraus ist dann die Disposition, insbesondere in den fahrenden Bereitschaftsdienst, Die Hausbesuche sind das überwiegend derzeit ja noch die Regel, aber auch die künftige Video- und Telefonberatung. Dann die Buchung eines Arzttermins und da ist das zweite wichtige digitale Unterstützungsinstrument der E-Termin-Service, mit dem dann direkt ein Arzttermin gebucht werden kann. Das geht interessanterweise ja jetzt nicht nur per Telefon, sondern auch schon perspektivisch digital. Und natürlich hilft die 1167 auch dabei, wenn der Arztkontakt, der eigentlich möglich wäre, bisher gar nicht aufgesucht wurde. Haben Sie denn schon mal Ihre Hausarztpraxis kontaktiert? Sehr oft wird gesagt, nein, habe ich gar nicht. Und dabei unterstützt die 1167 auch oder steuert in die Bereitschaftspraxis. Und natürlich, wenn es unbedingt notwendig ist, auch in die Notaufnahme. Bei der 112 haben wir jetzt ja folgende Situation. Wir haben die Möglichkeit, dass die beiden sich abstimmen durch die digitale Fallübergabe. Die Fälle aus der 1167, die tatsächlich Notfälle sind, übergeben werden an die 112, aber auch umgekehrt. Daran wird jetzt sehr intensiv gearbeitet und interessanterweise treffen sich dort die Verbände der Leitstellen, der Fachverband Leitstellen, der Feuerwehrverband beim ZI und wir versuchen derzeit Empfehlungen zu formulieren, wie diese strukturierte Abfrage an beiden Stellen so funktionieren kann, dass eine widerspruchsfreie Übergabe in beide Richtungen möglich ist. Auch hier dann die Disposition der Rettungsmittel in der Zukunft, dann eben wahrscheinlich auch ein nichtärztlicher Besuchsdienst. Den muss man sich vielleicht so vorstellen, dass er von beiden Seiten kommen kann, also entweder über die 116117 oder über die 112. Aber auch hier dann wieder entscheidend die Frage, was passiert, wenn der Rettungswagen ausgerückt ist oder eben auch das REF, der Gemeindenotfallsanitäter und den Patienten vor Ort einschätzen muss. Auch hier wird dann wieder ESMED zur Verfügung stehen auf dem Niederpad und die Anmeldung des Patienten in der Praxis entweder über IVENA in den Regionen, wo wir IVENA verfügbar haben bereits in Bayern oder über den E-Termin-Service. Was ist der Unterschied zwischen beiden? IVENA, die Sofortanmeldung der E-Termin-Service, kann auch zu einem späteren Zeitpunkt, also einen nicht dringlichen Termin in einer Kooperations- oder Hausarztpraxis oder Facharztpraxis vermitteln. Das wäre also das Gesamtbild, wenn man sich beides zusammen betrachtet. Und da ist tatsächlich für die Frage der digitalen Fallübergabe der abgestimmten Kriterien derzeit ESMED ein wichtiger Referenzpunkt, weil es das System ist, das bundesweit einheitlich bei den KVen eingesetzt wird. Und schließlich haben wir dann noch den Zweig der Notaufnahme. An dieser Stelle findet in der Regel ja in den großen Notaufnahmen jedenfalls immer eine Einstufung, eine Priorisierung über ein fünfstufiges Ersteinschätzungssystem, entweder Manchester-Triage-System oder das ESI-System statt. Das kann kombiniert werden mit ESMED in den Fällen, wo man sagt, hier ist offenbar keine extrem hohe Dringlichkeit vorhanden. Danach die Steuerung entweder in die Notaufnahme für die ganz dringlichen Fälle an ESMED vorbei in diesem Fall oder mit Hilfe von ESMED in die Bereitschaftspraxis oder tagsüber, wenn die Praxen offen sind, in die entsprechenden Kooperationspraxen. Und auch hier wird es wieder notwendig sein, nicht nur die Ersteinschätzung zu haben, sondern auch die digitale Buchungsmöglichkeit sofort in einer Praxis. An dieser Stelle übergebe ich an meinen Kollegen Sebastian Canarius.
Ich will Ihnen ganz bisschen was zur Funktionsweise erzählen, aber auch zu den Weiterentwicklungen von ESMED und in welchen Bereichen es bereits Einzug gefunden hat. ESMED ist so aufgebaut, dass wir natürlich erstmal mit Personendaten starten. Das heißt, wir müssen wissen, wie alt ist die Person, welches Geschlecht hat die Person, weil darauf basierend natürlich dann wieder bestimmte Krankheitsbilder abzielen, abhängig von Organsystem, abhängig vom Alter und Geschlecht, beispielsweise auch Schwangerschaft, Stillzeit. Wenn diese Merkmale erfasst sind, dann geht es darum zu schauen, handelt es sich in erster Linie um einen Notfall. Das muss sehr schnell passieren und das passiert in ESMED im ersten Bereich dann in der Vortriage. Es ist möglich, gegebenenfalls auch hier Vitalparameter einfließen zu lassen, da wo diese verfügbar sind. Das kann im Rettungsdienst der Fall sein, das kann in einem Alten- und Pflegeheim der Fall sein, das kann aber auch am Tresen der Notaufnahme der Fall sein. Häufig ist es nicht bei der 116117 verfügbar, aber Bayern ist eins der ersten Bundesländer bzw. KVen, die auch damit arbeiten, weil es durchaus natürlich Einrichtungen gibt wie Alten- und Pflegeheimen, die dann auch entsprechende Parameter übermitteln, sodass das Berücksichtigung finden kann. Dann ist es so, dass wenn diese Vortriage abgeschlossen ist, sich kein Notfall gezeigt hat, man in den Hauptteil, in das medizinische Regelwerk startet und jetzt dreht sich die Sichtweise um. Jetzt fangen wir an zu schauen, was sind die Beschwerden, die dem Patienten klagen, was sind die Symptome? Und ESMED ist immer symptomorientiert. ESMED gibt keine Verdachtsdiagnosen aus, weil das ist nicht das Ziel. Wie gesagt, es geht uns um Dringlichkeit und den Versorgungsbedarf. Und aufbauend aus den Symptomen und den entsprechenden Kombinationen dieser gibt es am Ende dann eine Empfehlung von ESMED und das ist das, was dann ausgegeben wird. Und das ist an erster Stelle die Dringlichkeit. ESMED kennt vier Dringlichkeiten. Das ist der Notfall, das ist die schnell jetzt mögliche Behandlung. Das kann, ich sag mal so zwischen 2 Stunden, 4 Stunden sein, dass die Versorgung sozusagen erforderlich ist. Das hängt immer davon ab, wie sind die Gegebenheiten vor Ort. Befinden wir uns auf dem flachen Land, wo einfach die Versorgung dann auch den weiteren Weg braucht, oder befinden wir uns beispielsweise in einer Großstadt, wo es dann auch entsprechende Möglichkeiten beispielsweise des fahrenden Dienstes gibt. Und dann gibt ESMED, und das ist ganz wichtig, unterscheidet ESMED vor allen Dingen von den Triage-Systemen wie Manchester Triage oder ESI. Es gibt eine Empfehlung zum Ort der Versorgung. Und das kann der Rettungsdienst sein in den wirklich lebensbedrohlichen Situationen, und auch solche Fälle rufen durchaus bei der 116, 117 an. Und dann ist es wichtig, diese schnell zu übergeben und möglichst auch digital zu übergeben. Und da ist Bayern ganz weit vorne, wenn es um Übergabe geht. Aber es ist natürlich dann in der nächsten Stufe auch die Notaufnahme. Und es gibt Notfälle, die natürlich entsprechend zu versorgen sind und die sich bei der 116, 117 melden und die dann entsprechend zu disponieren sind. Unter diesen sehr hohen Dringlichkeitsstufen gibt es dann die Versorgung binnen 24 Stunden oder darüber hinaus. Und dann ist es wieder so, dass abhängig von den Möglichkeiten vor Ort natürlich dann entsprechend die 116, 117 in diesem Fall disponieren kann und den Patienten dann in die Versorgung verbringen kann. Was es jetzt neu gibt und was diese Disposition noch viel stärker unterstützt, ist der Versorgungsbedarf. Und da geht es darum, welche fachliche Kompetenz brauche ich denn potenziell für dieses Anliegen und welche medizinischen Ressourcen brauche ich? Und das ermöglicht dann eine deutlich feinere Steuerung, gerade für diesen schnellstmöglich Bereich. Weil schnellstmöglich kann die Ressourcen der Notaufnahme benötigen, braucht es aber nicht in jedem Fall. Und deswegen ist dann auch wieder eine sehr feine Steuerung basierend auf zeitlichen Aspekten, aber auch auf räumlichen Verfügbarkeiten für die entsprechenden Patienten. ESMED braucht etwa 1 Minute und 15 Sekunden in der Ersteinschätzung am Tresen von der Notaufnahme. Am Telefon ist es so, dass ESMED etwa 1,5 Minuten braucht für die Einschätzung. Und das ist ein Wert, der basiert auf etwa 2,5 Millionen Einschätzungen über die ganze Bundesrepublik verteilt. Und wir haben damit natürlich einen sehr guten Anhaltspunkt, wie das System funktioniert. Und das ganze System ist natürlich abgerundet durch ein Selbsteinschätzungsverfahren, weil der Bedarf ist da, weil der Patient nicht zwingend immer weiß, wo sollte er sich denn versorgen lassen und ist das jetzt was, wo ich heute in die Notaufnahme muss oder nicht. Entsprechend haben wir vor über 2 Jahren ESMED Patient über die Webseite der 116, 117 verfügbar gemacht. Das Ganze relativ versteckt, komplett unbeworben, und trotzdem haben wir einen sehr hohen Traffic auf diesem System. Die ganzen Niedrigrisikopatienten wurden entsprechend über die komplette digitale Strecke dann auch mit einem Termin über den E-Termin-Service versehen, was dann natürlich auch zum einen dazu führt, der Patient ist versorgt, er hat seinen Termin bei einem Arzt, kann sich in Behandlung begeben. Es entlastet zeitgleich aber auch die Leitstellen, und zwar sowohl die Leitstellen der 116, 117 als auch natürlich der 112 und allem, was danach kommt.
Spannend ist aber auch die rechtliche Komponente und die wichtige Frage, ob letztendlich nicht doch ein Arzt entscheiden muss, welcher Patient, welche Patientin ein Notfall ist und wer nicht. Dr. Peter Spiegel, Fachanwalt für Medizinrecht bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
60% ungefähr der Patientinnen und Patienten, die in der Notaufnahme sich einfinden, sind fehlallokiert, gehören da nicht hin. Jemand, der einen grippalen Infekt hat oder am Sonntagnachmittag Husten hat, gehört da nicht hin. Sie haben diese überschaubare Situation in der Notaufnahme, die Sie aber eigentlich kennen. Also jemand findet sich dort ein und hält sich subjektiv für einen Notfall. Wird dann eingeschätzt von der ersten Einschätzungskraft mit dem Ersteinschätzungssystem, und dann kommt bei raus, das ist ein Notfall, dann haben wir überhaupt kein Thema, dann wird die Person im Krankenhaus behandelt. Interessant ist aber, es wird halt als Ergebnis des Verfahrens kommt raus, es ist kein Notfall. Und dann stellt sich genau die Frage, muss vor der Weiterleitung in die vertragsärztliche Versorgung, muss da ein Arzt eingebunden werden? Und da ist von Flensburg bis Füssen im Prinzip das standardisierte selbe Verfahren in Deutschland. Notfall, sofortige Behandlungsbedürftigkeit, juristisch definiert vom Bundessozialgericht als eine Gefahr für Leib oder Leben oder das Fortdauern unerträglicher Schmerzen. Das ist die medizinische Komponente ohne Behandlung. Und B, es ist nicht möglich, dass ein Vertragsarzt, der eigentlich zur Versorgung berufen ist, durch Herbeieilen oder Aufsuchen innerhalb des Behandlungszeitraums, den ich habe, die Behandlung übernimmt. Wenn Sie die beiden Punkte haben, darf das Krankenhaus behandeln. Andernfalls nicht. Deshalb muss das Krankenhaus auch jetzt eigentlich schon prüfen, ist es Notfall oder nicht. Und wenn es kein Notfall ist, darf es rechtlich nicht behandeln. Dass es in der Realität oft anders läuft, das weiß ich. Aber rechtlich ist es so, kein Notfall, keine Behandlungsberechtigung der Krankenhäuser. Und auch da steht nirgendwo drin, dass das zwingend ein Facharzt mit beurteilen muss. Ich muss gucken, dass da qualifizierte Ersteinschätzungskräfte drin sind. Ich muss auch das Ersteinschätzungssystem ordnungsgemäß bedienen. Da unterscheidet sich nichts anderes von der Arzthaftung. Aber wenn ich das alles lege artis mache, und es ist auch kein Zweifelsfall, kein Graufall, wo ich denke, da will ich lieber einen Arzt dazu holen, und ich schicke die Person weg, beziehungsweise vermittle deren Termin, und es passiert trotzdem was, dann ist das Krankenhaus da nicht in der Haftung. Das sind im Prinzip nicht anders, als wenn Sie nach einer Operation jemanden entlassen. Es ist alles im Prinzip gut gelaufen und er verstirbt oder Sie machen alles und verstirbt trotzdem. Da ist hier, wie gesagt, dann für die Krankenhäuser dann trotzdem das nicht mit negativen Konsequenzen verbunden. Und ganz wichtig, wohin wird denn der Patient gesteuert? Wenn Sie den in die Notdienstpraxis, die nebendran ist, in die BD-Praxis der KV schicken, da haben Sie überhaupt kein Thema, weil er nächste Tür weiter behandelt wird. Wenn Sie eine Kooperationspraxis haben, auch. Wenn Sie natürlich einfach nur sagen, schönen Tag, gehen Sie nach Hause, eher schlecht. Eine qualifizierte Ersteinschätzungskraft zusammen mit einem System, was gut und sicher funktioniert und einer gesicherten Anschlussversorgung, produziert genauso viele oder vergleichbare Fehler wie ein Mensch, ein Arzt, der das macht. Dann besteht, wie gesagt, eigentlich keine Notwendigkeit, da auch einen Arzt dafür einzusetzen und ihnen die Leute eigentlich fehlen für andere Tätigkeiten, für die sie dann nicht eingesetzt werden, wenn sie erst einschätzen. Ja, solange das nicht der Fall ist, ist es auch nicht zwingend, wobei ich da jedes Krankenhaus verstehen kann, sagt, das ist mir zu heiß, das lasse ich. Aber auch da kann man auch sich überlegen, ob man eben in eindeutigeren Fällen auch meinen Prozesse vorzusehen, die das eben nicht zwingend die ärztliche Überprüfung erfordern.
Motivation für Erneuerung und Veränderung, aber auch Kritik am aktuellen Zustand kommt von Dr. Stefan Brückner. Er ist geschäftsführender Direktor des Instituts für Notfallmedizin und Medizinmanagement am Klinikum der LMU München.
Die Aussagen, wir haben das beste System der Welt und so weiter, die sind, glaube ich, nicht immer so ohne weiteres haltbar. Wir haben ein Gesundheitssystem, das ist sektoral geteilt, natürlich in die großen Dinge ambulant und stationär. Wir haben aber auch ein reaktives Krankenbehandlungssystem. Wir haben wenig proaktive Gesundheitsförderung. Wir haben ein Nebeneinander von Über- und Unterversorgung. Eigentlich haben wir eine riesige Überversorgung, aber an manchen Stellen hier in der Landeshauptstadt haben wir eine schlechte Versorgung. Wir haben Effizienzverluste, das ist unbestritten, glaube ich. Wir investieren so viel in unser Gesundheitssystem pro Nase wie kaum ein anderes Land der Welt, rangieren aber im OECD-Ranking, was die Ergebnisse und die Qualität anbelangt, sage ich mal, im hinteren Mittelfeld. Also so ganz gut, wie wir vielleicht manchmal glauben, sind wir nicht. Wir haben viele unterständliche Zuständigkeiten und Vergütungsmodelle. Man hat schon den Eindruck, dass die Hauptmotivation nicht immer nur der Patient und sein Wohl ist, sondern es durchaus auch um Geld- und Besitzstandswahrungen geht. Mächtige Lobbys stehen da dahinter und schauen, dass der Kuchen richtig verteilt wird. Und jetzt komme ich aber zum eigentlichen Problem. Keiner der Player ist in der Lage, allein das Thema Notfallmedizin, Notfallversorgung zu stemmen. Also wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen das Ganze miteinander angehen, aber es ist nicht so ganz einfach. Die Einsatzzahlen steigen und trotz vieler Maßnahmen, die vielleicht schon ergriffen wurden, unsere Zahlen gehen nach oben. Wir haben in Bayern 1,5 Millionen Rettungswagen-Einsätze, 475.000 Notarzteinsätze. Das war lange relativ konstant, wird jetzt auch wieder mehr und entsprechend noch die Krankentransporte obendrauf. Dieses Thema haben wir von der Rettungsdienstseite durch bestimmte Systematiken relativ gut im Griff und man versucht, diesem ständig steigenden Bedarf irgendwie gerecht zu werden. Dann noch einen ganz kurzen Blick auf das Personal im Rettungsdienst. Da gibt es zwei große Gruppen, das sind die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter und die Notärzte. Und das Dramatische ist, dass die Altersgruppe 50 und bis 70 Jahre mehr als die Hälfte aller Notarztbereitschaftsstunden erbringt. Jetzt können Sie sich ausrechnen, wie das in 5 bis 10 Jahren sein wird. Wir werden da in einen demografiebedingten Mangel an Kollegen kommen und die Zahl der unbesetzten Stunden, die noch kompensiert werden kann, wird irgendwann natürlich ansteigen. Bei den Notfallsanitätern haben wir ein bisschen ein anderes Bild. Hier geht es viel um Anerkennung. Hier, wir sind nicht das Auffangnetz des Gesundheitswesens. Man soll die Bevölkerung sensibilisieren, Anerkennung von Politik und System. Diese Berufsgruppe durchlebt so eine Gratifikationskrise, habe ich den Eindruck. Wir haben hier eine Berufsgruppe, die womöglich mit falschen Erwartungen in das Thema Rettungsdienst gestartet ist. Es ist nicht jeden Tag das Polytrauma, da ist ganz viel der alte Mensch, der psychosoziale Notfallpatient, mit dem man dort konfrontiert wird. Und deshalb ist da auch das Thema Personalfluktuation ein großes, das es dort zu verhindern gilt. Also da müssen wir dran, um die Leute im System zu halten. Und schlussendlich stehen alle vor dem Thema Thema der großen Megatrends für das Gesundheitswesen gilt. Und Themen wie New Work, Konnektivität, eigene Gesundheit spielen da eine große Rolle. Und wir müssen, glaube ich, die Arbeitswelten entsprechend gestalten, damit wir das Personal noch irgendwie in diesem System halten können. Wir müssen das Ganze planen. Wir müssen dieses sektorübergreifende, verbindende, gemeinsame Thema strategisch planen, um zu einer vernetzten Notfallversorgung kommen. Wir müssen die Digitalisierung wirklich, ich sage es jetzt einfach, gnadenlos vorantreiben. Wir brauchen die Daten. Wir müssen aber auch Patientendaten, Notfalldaten übergeben können zwischen den Bereichen, in die Kliniken, in den niedergelassenen Bereich. Also hier muss der Datentransfer leicht und zuverlässig funktionieren. Es geht schon auch um Transparenz und Qualität der Notfallversorgung. Das heißt, wir müssen dort auch hinkommen, dass wir messen und darstellen, wie gut ist denn unsere Versorgung, und sonst können wir eigentlich nicht steuern. Ich glaube, wir müssen radikal weiter zentralisieren, schlankere Strukturen schaffen, Doppelstrukturen eliminieren. Der Rettungsdienst muss in die Healthcare Journey des Patienten nahtlos integriert werden, und wir müssen das Netz so aufspannen, dass uns da kein Patient durchfällt. Technisch müssen wir uns auf diese Datendurchgängigkeit, Datenweiterleitung konzentrieren, dass das funktioniert, und im Sinne der Transparenz eben jede Entscheidung und jede Verbesserung ist durch eine solide Datenbasis zu unterfüttern, sonst machen wir da Blindflug. Ja. Wir drehen an vielen Stellschrauben am System, wissen aber eigentlich gar nicht, in welche Richtung sich der ganze Karren bewegt, und wir brauchen den unbedingten Willen, patientenorientierte Innovation voranzutreiben, und das ist sozusagen nochmal der Appell und aber auch der Spirit, den ich jetzt hier verspürt habe, dass man das gemeinsam angeht, patientenorientiert sich hier weiter zu bewegen.
Patientenlenkung in der Praxis, auch unter Berücksichtigung der Integration der Arztpraxen, hat das Klinikum Rosenheim in Machbarkeitsstudien erprobt. Die Studien liefern wichtige Daten für weitere Entscheidungen. Von den Erfahrungen dort berichtet der Chefarzt der zentralen Notaufnahme an den Romed-Kliniken, Dr. Michael Bayer-Filloff. Er ist auch ärztlicher Landesbeauftragter Rettungsdienst im Bayerischen Innenministerium, also übergeordneter Ansprechpartner für die grundsätzliche Struktur des Rettungsdienstes in Bayern.
Es geht um das Thema Lenken von Patienten am gemeinsamen Tresen. Man überlegt ja, dass man mit der 116, 117 und 112 Verknüpfung das ganze Problem löst. Also da kommt gar keiner mehr in die Notaufnahme. Ja? Also ich glaube, das wird nicht möglich sein, dieses vor die Lage zu bringen oder alles zu lenken vor der Lage. Das, glaube ich, wird nicht möglich sein. Ich sage immer ganz provokativ, da müsste man ja so eine gelbe Telefonzelle bei eBay wieder kaufen und vor die Notaufnahme hinstellen. Dann schicke sie alle, die nicht in der 112, 100 oder 116, 17 angerufen haben, erst nochmal hinaus. Dann kriegen sie ein Ticket, dass sie zu mir dürfen, und dann nehme ich sie wieder rein. Insofern, glaube ich, müssen wir uns durchaus über diese Vielzahl der Patienten Gedanken machen. Da gibt es ja noch diese Variable, nämlich den Patienten selber, der durch Dr. Google getriggert ist. Ich persönlich kann keinem dieser Menschen, ehrlich gesagt, böse sein. Es passieren da immer so ein bisschen Emotionalitäten. Boah, was kommst denn jetzt du mit so einem Blödsinn zu mir? Das, glaube ich, sollte man nicht machen. Der Anspruch der Patienten, als Notfall versorgt zu werden, ist einfach da. Aber das berühmte Overcrowding, weil zu viele Patienten schlichtweg in so einer Notaufnahme aufschlagen, das liegt nicht nur bei mir, sondern ich glaube durchschnittlich immer so mittlerweile über 20%. Wie viele Patienten kommen in so eine Notaufnahme? Das ist überall gleich, von 0 bis 23 Uhr. Es geht um 8 Uhr schlagartig nach oben, bis 11 Uhr mit einem Peak, bleibt auf dem Plateau und geht dann langsam in der Nacht wieder nach unten. Spannend wird's, wenn man sich das dann mal anschaut, wie die Zuweisung entsteht. Und 48%, und das ist auch ein Wert, der bei vielen Notaufnahmen gleich ist, Selbsteinweiser sind. Also wir nehmen schon sehr wohl Einfluss, welche Patienten wir denn in diesen Prozess des Lenkens mit eingeben. Also bei uns war das nur der Selbsteinweiser. Jetzt könnte man sagen, boah, ganz einfach, schickt man einfach alle weg. Aber so ganz banal ist es nicht, weil dann sind dann doch 7% dieser Patienten stationär geblieben im Vorhinein oder in den vorherigen Untersuchungen. Und dementsprechend ist natürlich zu sagen, einfach alle wegschicken, die Herausforderung, dass nicht jeder Selbsteinweiser und nicht jeder nicht dringliche Patient falsch in einer ZNA ist. Nichtsdestotrotz, der Studienablauf 2021 war von 8 bis 21 Uhr an jedem Tag. Und der wesentliche Punkt, und das ist vielleicht auch noch eine Unterscheidung, wir haben die Patienten inhäusig an die KVB übergeben. Das heißt, der Patient ist zu dem Essmitgespräch inhäusig an einen anderen Schreibtisch gegangen. Da ist die KV wirklich ausgewiesen gewesen mit Plakaten, mit den Labels. Dann dann auch nochmal Vorstellung, passen Sie auf, ich bin jetzt der Mitarbeiter, Flow Manager der KV, hat dann dieses S mit Gespräch geführt und auch Aufklärung natürlich unter Studiensetting ist dann erfolgt. Ja, die Ergebnisse dieser Studie 21 waren dann schon eindrücklich. Knapp ein Viertel der Patienten konnten wir in den vertragsärztliche Versorgung schicken. Manche sagen dann, nur ein Viertel. Und ja, jetzt schalten wir dann um und ein Viertel ist dann weg. Also ich glaube, das wird immer nur modular möglich sein, das Ganze zu entstehen. Und wenn wir es schaffen, am Anfang 10% in der Fläche wirklich zu lenken, dann ist das ein riesengroßer Erfolg, um die Ressourcen in allen Bereichen zu schonen. Und natürlich haben wir auch Rückläufer gehabt und haben die auch genauestens durchgeschaut. Es kam zu keiner Patientengefährdung. Und auch die KV hat nochmal geschaut, ob es da Wiederkehrer in einem anderen Setting gab. Das war überhaupt nicht der Fall. An dieser Stelle, das konnte man noch nicht durchgängig umsetzen damals. Die Telemedizin wird ja immer schneller, aber es war schon sehr spannend, dass wir medikolegal eingesetzte Teleärzte hatten. Eben, wie gesagt, nicht über die gesamte Zeit, aber die haben alle Hilfesuchenden abschließend behandelt. Also der hat mit ihm eigentlich nur sprechen wollen, ja, wir lenken dich jetzt, hat das medizinische Gespräch aber geführt und hat diese Patienten abschließend behandelt. Das ist, glaube ich, etwas, was wir uns im Hinterkopf behalten müssen. Das braucht's einfach. Und dementsprechend haben wir dann eine zweite Studie konzipiert, 2023, und haben gesagt, naja, man sagt dann nicht einfach Wiederschein und du gehst jetzt in irgendeine Praxis und welche das ist, wollen wir eigentlich auch nicht groß sagen, sondern wir haben dem Patienten wirklich dieses vertragsärztliche Angebot gesichert, indem wir Kooperationspraxen gefunden haben, die auch mit den entsprechenden Vereinbarungen zwischen KV, den Kooperationspraxen und uns wirklich an Bord hatten. Und die haben sich auch selbst verpflichtet, den berühmten grünen und roten Balken, also ich bin aufnahmebereit oder ich kann gerade nicht. Also die Analogie mit mir im Rettungsdienst hat sich aber hervorragend bewährt und wir konnten dadurch wirklich auch sehen, wo die Patienten hingehen. Und es gibt zwei Begrifflichkeiten, die wir da geprägt haben. Das eine ist die ressourcenbezogene Versorgung. Ja, Sie können aus hygienischen Gründen keine Wundversorgung wieder wegschicken. Und wenn es die kleinste Schürfwunde ist, das machen Sie natürlich nicht. Und der zweite Begriff ist die Zumutbarkeit. Also wenn jemand eh schon mit Krücken kommt, weil er meint, er wird jetzt bei uns abgeklärt, ja, dann wird man ihm natürlich nicht sagen, es ist schön, dass du jetzt da bist, und aber 300 Meter entfernt ist dann die Röntgenanlage. Also das macht man nicht und das hat sich auch sehr bewährt in der Akzeptanz der Patienten. Wir brauchen Ausschlusskriterien und Anpassungen mit Zumutbarkeit. Wir haben eine gewünschte Reduktion durch die Telemedizin. Die müssen wir wesentlich besser voranbringen. Da bin ich felsenfest überzeugt. Wir haben natürlich eine notwendige Reduktion durch die genannte ressourcenbezogene Versorgung in der Notaufnahme. Wir brauchen erfahrene Notfallpflege. Es ist vorher das Personal angesprochen worden. Natürlich ist High-End der Arzt, aber es darf natürlich nicht missachtet werden, dass die Sichtungskraft die Systeme können muss. Gegebenenfalls sogar vielleicht der KV-Mitarbeiter damit eingesetzt wird bei großen Notaufnahmen. Und ich glaube, dass das sektorenübergreifende Lenken durchaus den Versorgungskollaps in der Fläche, ich habe es Ihnen gesagt, Südostbayern 2 Versorger, verhindern kann.
Ein großes Lob für die sektorenübergreifenden Bemühungen kommt von der Vorstandsvorsitzenden der AOK Bayern.
In Bayern funktioniert Selbstverwaltung. Wir sind miteinander im Gespräch und wir versuchen auch Lösungen zu finden, die diese innovativen, sektorverbindenden Lösungen in der Akut- und Notfallversorgung auch gewährleisten. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken. Und ich darf das als Praktikerin sagen, die ich im Krankenhaus gearbeitet habe. Mittlerweile bin ich 10 Jahre raus und jetzt bei der Kasse. Es sagt sich so leicht sektorverbindend, sektorübergreifend. Aber alle, die es dann vor Ort tun müssen, wissen, wie viel Arbeit, wie viel Aufwand es ist. Das eine ist, ein Ziel zu haben, das andere ist es aber auch umzusetzen. Und ich möchte Ihnen allen, die Sie dies tun, ganz herzlich dafür danken, dass Sie es tun. Das sind Sie in den Gesundheitsberufen, die Ärztinnen, Ärztinnen, die Pflegekräfte, die Expertinnen, Experten. Das ist nicht unsere Aufgabe als GKV, aber ich weiß, wie viel Arbeit es ist. Und an dieser Stelle Ihnen allen, die Sie es in der Praxis tun, ein herzliches Dankeschön, große Hochachtung, großer Respekt. Das ist wegweisend und das ist wirklich vorbildlich für eine zukünftige gute Versorgung. Ja, nicht nur in Bayern, sondern das sollte dann auch Vorbild sein für andere Regionen.
Der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer, Dr. Gerald Quitterer, unterstreicht noch einmal die Bedeutung des eingeschlagenen Wegs.
Patienten Lenkung aus ärztlicher Sicht ist also nicht nur vertretbar, sie ist notwendig und alternativlos, um die gewohnt hochwertige Versorgung, die wir in Deutschland haben, aufrechterhalten zu können. Sie kommt nicht unerwartet und hat auch nichts mit Bevormundung von Patientinnen und Patienten zu tun. Eine zielgerichtete und koordinierte Inanspruchnahme ist die Voraussetzung für einen solidarisch getragenen Zugang zu den medizinisch erforderlichen Leistungen auch in Zukunft.
Eine Entscheidung aus Berlin ist allerdings auch richtungsweisend für die auf den Weg gebrachten Reformen der Versorgung in Bayern. Dr. Winfried Brechmann, Amtschef im Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention.
Die Krankenhausreform ist vorgreiflich für die Notfallreform, weil sie natürlich auch entscheiden wird, welche Krankenhäuser wird es denn in Zukunft noch geben und welche dieser Krankenhäuser werden noch eine Notaufnahme anbieten können. Diese Bundeskrankenhausreform zielt auf eine Zentralisierung der Krankenhausstandorte. Und wir werden beginnen müssen, über die Leistungsgruppen auch mit einer neuen Struktur der Krankenhaussituation in Bayern umzugehen. Das geschieht schon derzeit an allen Orten. Flankierend erleben wir auch eine zunehmend wirtschaftliche, desaströse Lage vieler Krankenhäuser, die bedingt ist durch Inflation, Personalmangel, aber auch medizinischer Innovation. Ein Dreiklang, der, glaube ich, dazu führt, dass wir auch wirklich unabhängig von der Krankenhausreform des Bundes auch selber gut daran tun, die Strukturen in diesem Land neu zu denken. Und was die Menschen in diesem Land am meisten bewegt, Herr Staatsminister, das wissen wir beide sehr gut, das ist die Frage der angemessenen Notfallversorgung. Werde ich auch in Zukunft weiterhin flächendeckend versorgt? Und was bedeutet dann Notfallversorgung für mich? Werde ich noch in Zukunft angemessen binnen einer bestimmten Zeit ordnungsgemäß versorgt? Und da müssen wir alle Überzeugungsarbeit leisten, weil da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem, was ist eine angemessene Notfallversorgung. Der Dr. Bayer-Filloff, mit dem ich da im engsten Austausch bin, der weiß, wie schwierig dieses Thema ist, ob in Tirschenreuth, Mainburg oder sonstigen Standorten. Aber wir müssen alle die Menschen mitnehmen und ihnen sagen, bestmögliche Versorgung ist eben auch eine qualitativ hochwertige Versorgung. Und die muss nicht immer am nächstgelegenen Standort sein. Wenn ich eine Stroke-Unit brauche, dann ist es manchmal besser, ich fahre etwas länger. Oder ich habe einen Herzkatheter, der vielleicht einsatzbereit ist. Oder 24/7 rund um die Uhr ein CT, das ich brauche. Oder ich habe eine bestimmte personelle Struktur. Und das muss man natürlich vor Ort sich anschauen und überlegen, wo ist da der beste Standort in Zukunft für, und da sind wir jetzt wieder bei unserem Thema heute, ein integriertes Notfallzentrum.
Abschließend noch ein Blick in die Zukunft der Notfallmedizin in Bayern. Innenminister Joachim Herrmann.
Wir tun wirklich vieles, um nicht zu sagen alles, um die notfallmedizinische Versorgung in Bayern auch weiterhin einerseits sicherzustellen und andererseits weiterzuentwickeln. Wir wollen gemeinsam mit allen Beteiligten uns auf einem guten Weg weiter bewegen, weiter vorankommen. Ich danke noch einmal sehr herzlich für Ihren täglichen Einsatz, stellvertretend für all die vielen, ja in der Summe Tausenden von Männern und Frauen, die in den Rettungsdiensten, die im Notarztwesen, die in den Krankenhäusern, die in den Arztpraxen, die in der Kassenärztlichen Vereinigung und überall unterwegs sind und täglich sich bestmöglich um die Gesundheit ihrer Patienten kümmern. Wir wollen dieses System jetzt für die Zukunft weiter belastbar gestalten. Wir wollen alles dafür tun, dass dabei, wie das leider manchmal ja bei Reformen auch geschieht, nichts kaputt gemacht wird, sondern dass wir insgesamt im Interesse der Patienten daraus gestärkt hervorgehen. Deshalb bitte ich Sie auch weiterhin um Ihr Engagement, um Ihre Mitwirkung. Ich glaube, dass wir in der Lage sein werden, gemeinsam gute Lösungen zu erreichen. Vielen herzlichen Dank.
Das war Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann, heute mit einer Sonderfolge zum Thema medizinische Akut- und Notfallversorgung in Bayern. Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration bekommen Sie auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram und X unter bystmi oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Ihnen eine schöne Zeit.